Streuspanne, Statistik und ihre Kuriositäten. Hallo und herzlich willkommen bei Streuspanne, einem Podcast des Fraunhofer ITWM. Herzlich willkommen zurück erstmal. Wir haben uns ja schon eine ganze Weile nicht mehr gehört und gemeldet. Falls ihr also vergessen haben solltet, wer jetzt hier spricht und welche Stimme zu wem gehört, begrüße ich erstmal meine bloggenden Statistikerkollegen Sascha Feeth und Jochen Fiedler.
So, dann einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Sascha Feeth.
Hallo und ich bin Jochen Fiedler, heute mit etwas tieferer Stimme als gewohnt, weil mir immer noch eine Erkältung etwas nachhängt.
Genau, also falls ihr ihn jetzt auch sonst nicht erkannt hättet, heute etwas dunkler. Mein Name ist Esther Pakulat und ich führe wie immer fragend durch den Podcast. In unserer letzten Folge ging es ja um True Crime und Statistiken vor Gericht. Da hat uns unter anderem beschäftigt, ob man Menschen nur aufgrund von statistischen Argumenten schuldig sprechen darf. In diesen Tagen hat die Schachwelt ja ziemlich Schlagzeilen gemacht. Das werden wir jetzt gleich aufklären, auch ein True Crime. Dem Großmeister Hans Niemann wurde nämlich vorgeworfen, betrogen zu haben. Also darüber wird sogar in den ganz normalen Nachrichten berichtet. Da findet Schach ja normal eher selten statt. Er hat wohl mit der Präzision von einem Computer gespielt. Und Statistik soll nun beweisen, dass das nur mit Betrug möglich ist. Bevor wir jetzt genauer auf den Fall gehen und fragen, was das überhaupt mit Statistik zu tun hat, natürlich eine Frage zum Einstieg. Wie sieht es bei euch aus, Sascha und Jochen? Spielt ihr Schach? Und wenn ja, habt ihr denn schon mal betrogen? Jochen, fang doch gerne an.
Ja, gerne. Ich bin jetzt definitiv kein Schachspieler. Dafür fehlt mir auch leider die Geduld. Also ich wäre es sehr gerne und ich löse auch sehr gerne Rätsel, so Schachrätsel, Schachaufgaben und versuche da immer so ein bisschen, ein bisschen mich zu trainieren und ein bisschen was zu machen, weil ich das sehr gerne mache, weil ich das auch sehr spannend finde. Aber so eine ganze Partie zu spielen, das finde ich immer sehr anstrengend und das spiele ich auch sehr ungern gegen menschliche Gegner. Also insofern habe ich da tatsächlich noch nie, auch nur im Ansatz, jemanden betrogen. Zumindest keinen Menschen.
Ich bin auch kein Schachspieler mehr. Als Kind bzw. Jugendlicher schon. Da bin ich in den örtlichen Schachclub eingetreten und wurde da haushoch von jemandem besiegt, der wahrscheinlich halb so alt war wie ich. Und diese Schmach, die habe ich nicht verkraftet und das war das Ende meiner Karriere. Und ich muss wirklich zugeben, hätte mein damals 12-jähriges Ich die Niederlage mit etwas Schummeln abwenden können, ich hätte es vermutlich getan.
Der Niemann ist ja auch relativ jung, ne? Also ich glaube 19 oder so. Also das Alter ist ja, glaube ich, jetzt keine Ausrede. Also ganz schön jung. Und bevor wir zu dem Punkt kommen, wo wir anfangen, über Statistik zu reden, lasst uns doch gerne einmal kurz rekapitulieren, worüber es in diesem Fall überhaupt geht. Sascha, warum kam das denn so groß raus? Also ich meine, jetzt generell, Schach war ja die letzten Jahre irgendwie, ich sag jetzt mal, in den populären Medien relativ groß, die Netflix-Serie, die Schachnovelle und so weiter. Aber das hatte jetzt damit ja speziell gar nichts zu tun, dass das so groß rauskam, oder?
Nein, vermutlich war das ein Zufall, ja. Und angefangen hat das Ganze damit, dass der Schachweltmeister Magnus Carlsen bei einem Turnier, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, dem Sinkefield Cup gegen Hans Niemann verloren hat. Das wäre jetzt nichts völlig Überraschendes, denn auch wenn dieser Hans Niemann von der reinen Spielstärke jetzt nicht unbedingt an den Carlsen rangekommen wäre, kann das einfach mal passieren. Was aber spektakulär war, war die Reaktion von Magnus Carlsen. Er hat sich dann aus dem Turnier zurückgezogen, obwohl er noch 9 Partien hätte spielen sollen. Er hat es nicht wirklich begründet, sondern nur Andeutungen gemacht, dass er jetzt besser schweigen sollte, um Ärger zu vermeiden. Und das hat natürlich die Gerüchteküche dann so richtig ordentlich angeheizt.
Klingt nach viel Drama. Lasst uns aber doch erstmal ein paar Basics klären. Was heißt denn Spielstärke im Schach? Und wie wird das überhaupt gemessen?
Da gibt es das sogenannte Elo-Rating. Und das lässt sich prinzipiell immer dann anwenden, wenn zwei Gegner gegeneinander spielen. Also theoretisch wäre das auch möglich, das anzuwenden beim Fußball beispielsweise. Und da wird jedem Spieler oder jeder Mannschaft wird dann eine sogenannte Elo-Zahl oder Elo-Wertung zugeordnet. Und die soll nun ausdrücken, wie wahrscheinlich es ist, dass der eine gegen den anderen gewinnt oder dass ein Unentschieden stattfindet. Also diese Elo-Zahlen spiegeln sozusagen die a priori Wahrscheinlichkeit wider, wenn zwei Spieler mit der jeweiligen Elo-Zahl gegeneinander spielen, wie der Ausgang dieses Spiels ist. Das heißt, je höher der Unterschied in den Elo-Zahlen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Person mit der höheren Elo-Zahl gewinnt. Oder umgekehrt, wenn der Unterschied sehr hoch ist, dann verliert eben die Person mit der geringeren Elo-Zahl sehr wahrscheinlich. Das Interessante an diesem System ist, dass es nach jedem Spiel auch abgedatet wird oder nach jedem Turnier. Das hängt dann immer so ein bisschen von dem Modus ab. Und das geschieht nach speziellen Regeln. Also das ist nicht so ganz einfach zu berechnen. Deswegen ist das nicht so intuitiv zu verstehen und auch ein bisschen komplizierter. Aber um da jetzt mal ein paar konkrete Zahlen zu nennen, wenn ich jetzt beispielsweise gegen Magnus Carlsen spielen würde, dann wäre die a priori Wahrscheinlichkeit, dass Magnus Carlsen gewinnt, 100%. Ziemlich genau, kann man so sagen. Weil der hat ein Elo-Rating, glaube ich, aktuell von 2800. Ich würde mich jetzt irgendwo so einschätzen bei 1200. Also der Unterschied ist 1600. Das ist enorm. Das ist wirklich enorm. Das heißt, wenn er jetzt gewinnen würde, würde er auch kaum Elo-Zahlen dazu bekommen. Ich habe das mal ausgerechnet. Das könnte so ein Tausendstel Elo-Punkt bedeuten. Also der würde sich nicht verändern. Wenn ich aber gegen ihn gewinnen würde, dann würde ich auf einmal 20 Elo-Punkte dazu bekommen. Also richtig viel. Das nur für eine einzige Partie. Also da kann ich schon richtig mich hochpushen. Und so funktioniert das immer. Das heißt, wenn jetzt Bayern München gegen irgendeine Kreisligamannschaft kickt und Bayern München gewinnt, naja, passiert nichts. Aber wenn die Kreisligamannschaft gegen Bayern München gewinnen würde, dann würde die ordentlich eine Elo-Zahl dazu bekommen.
Okay, also zurück zu Niemann. Also hätte Niemann wahrscheinlich vermutlich verlieren müssen, hat dies aber nicht getan. Und das hat Carlsen schon gereicht, um ihn indirekt des Betruges zu beschuldigen.
Nein, das hat noch nicht gereicht, denn wie gesagt, es kann schon mal passieren, also auch wenn die Wahrscheinlichkeit jetzt numerisch 100% ist, dass ein Schachspieler gewinnt, Schachspielerin, kann es doch schon mal passieren, dass der oder die verliert, auch wenn Gegner oder Gegnerin ein bisschen schwächer eingestuft wird. Aber wir haben hier eine Vorgeschichte. Es war, oder ich weiß nicht, ob es vorher schon bekannt war, es wurde aber auf jeden Fall spätestens im Nachgang bekannt, dass Niemann schon vorher bei Online-Partien betrogen haben soll. Für zwei Partien hat er das sogar selbst zugegeben. Damals war er 12 bzw. 16 Jahre alt. Er hat aber immer betont, dass er im realen Spiel, also nicht online, noch nie betrogen hätte. Ja? Also, das war seine Aussage. Carlsen hat aber auch Verhalten bei Niemann beobachtet, was er als verdächtig interpretiert hat. Zum Beispiel eine ganz große Entspanntheit und nur ganz kurzes Überlegen in kritischen Momenten, in denen man eigentlich nicht erwarten würde, dass die Person entspannt und schnell reagiert. Und außerdem hat Niemann sehr gute und auch sehr seltene Züge gespielt. Das hat er selbst dann darüber erklärt, dass er sich ganz zufällig genau auf diese Eröffnungsvariante vorbereitet hatte, die dann, wie es der Zufall so angeblich wollte, dann auch kam.
Ja, genau, um das vielleicht noch ein bisschen einzuordnen in konkreten Zahlen. Der Unterschied zwischen Niemann und Carlsen war jetzt nicht enorm in den Elo-Zahlen. Also das waren, glaube ich, so 100 Punkte vor der Partie oder so. Also ist schon deutlich im Schach, würde eine relativ hohe a priori Wahrscheinlichkeit für Carlsen bedeuten, die Partie zu gewinnen. Aber wie Sascha schon sagte, also das kann durchaus auch passieren, dass Niemann gewinnt. Also das alleine reicht natürlich nicht aus. Und Carlsen hat im Nachgang die Kontroverse auch noch weiter angefeuert. Also er hat dann nochmal irgendwann eine Online-Partie gegen Niemann gespielt und die hat er direkt nach dem ersten Zug aufgegeben und absolut wortlos das Spiel verlassen. Und danach hat er sich dann auch letztendlich ausführlicher geäußert und unter anderem hat er gesagt, dass er glaube, Niemann habe deutlich häufiger betrogen, als dieser zugegeben habe. Und deshalb gab es dann auch eine offizielle Untersuchung von chess.com. Das ist eine Webseite, die ziemlich viel mit Schach regelt, wo viele Spiele drüber passieren, wo viele Leute angemeldet sind, die auch selber Turniere veranstalten. Also das ist schon ein relativ großer Player in dem ganzen Business.
Gut, jetzt haben wir öfter mal wieder, was mir sehr gefällt, vom Zufall gesprochen, um einen kurzen Hint auf eine alte Folge zu machen. Aber wir haben natürlich diese Kontroverse jetzt und es steht Aussage gegen Aussage. Aber jetzt generell, wie kann man denn überhaupt beim Schach cheaten?
Ja, bevor wir das jetzt auf einer praktischen Ebene betrachten, schauen wir das Ganze uns erstmal theoretisch an. Das, was wir mittlerweile haben an Situationen, ist, dass die besten Schachcomputer mittlerweile deutlich besser sind als die besten Spieler der Welt. Also um da mal wieder ein paar Zahlen in den Raum hineinzuwerfen, die stärkste Engine also stärkste Schach-Engine der Welt ist momentan Stockfish. Und die hat eine geschätzte Elo-Zahl von 3500. Bei denen ist das immer ein bisschen schwierig zu berechnen, weil die halt selten oder nicht so oft gegen Menschen antreten. Dafür gibt es dann tatsächlich sogar Weltmeisterschaften unter den Engines an sich. Das ist ganz lustig. Aber die hatte auf jeden Fall eine geschätzte Elo-Zahl von 3500 und Magnus Carlsen hat 2800. Und der Unterschied ist 700. Und 700 ist wieder ein immens großer Unterschied. Der ist so groß, dass das bedeuten würde, dass die Maschine eigentlich jede Partie gegen Carlsen gewinnen würde. Also der Weltmeister hätte keine Chance gegen die Engine. Gar keine. Und das bedeutet jetzt natürlich, wenn ich einen Schachcomputer neben mir habe, der mir sagt, was ich machen soll, dann würde selbst ich gegen Magnus Carlsen gewinnen. Als absolut blutiger Anfänger und als absoluter Hobbyspieler. Ich kann zwar kein Schach, aber ich würde ihn trotzdem schachmatt setzen. Und das wahrscheinlich nach ziemlich wenigen Zügen. Also im Vergleich zu mit ziemlich wenigen Zügen. Das ist schon, also Cheaten ist hier echt gut möglich mittlerweile.
Was ich da einen ganz interessanten Exkurs finde, ist übrigens, dass selbst die modernen Computer von heute kein perfektes Schach spielen können, auch wenn sie jeden menschlichen Spieler besiegen. Denn es gibt so viele Kombinationen im Schach, dass der Computer niemals alle Kombinationen berechnen kann. Und da geht es jetzt nicht um die Computer von heute, sondern diese Aussage, dass die Computer das nicht können, die ist wahrscheinlich noch für die nächsten Jahrmillionen Jahre gültig. Denn dazu muss man ein bisschen ausholen. Am liebsten würde der Computer von einer bestimmten Situation aus, die jetzt gerade auf dem Brett herrscht, einfach alle Möglichkeiten bestimmen, wie sich das Spiel weiterentwickeln könnte. Wenn er dann alle Pfade, die das Spiel ab jetzt nehmen kann, von hier aus kennt, dann weiß er auch, von welcher Abzweigung er jetzt mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu einem Sieg kommen würde. Und der hätte dann eine Weitsicht über Dutzende, Hunderte Züge hinaus und könnte jede noch so kleine Unachtsamkeit des menschlichen Gegenübers sofort bestrafen. Jetzt hat er aber, wenn man sich jetzt mal dann in die Kombinatorik reinkniet, dann hat man zu Beginn 20 Möglichkeiten, die Partie zu eröffnen. Manche davon sind vielleicht jetzt etwas absurder als andere, aber ich habe prinzipiell 20 Möglichkeiten, die Partie zu eröffnen. Und die Reaktion meines Gegenübers hat nochmal 20. Das macht 400 Möglichkeiten nach 2 Zügen. Das klingt noch überschaubar. Nach 3 Zügen sind es schon 8.902. Und nach 10 Zügen, wenn also jeder nur 5-mal dran war, gibt es 69 Billionen Möglichkeiten. Okay, 69 Billionen klingt auch noch nach etwas, was der Computer beherrschen könnte. Aber wir enden ja im Schach typischerweise nicht nach 10 Zügen. Und der Mathematiker Shannon hat mal geschätzt, dass es im Mittel ungefähr 30 Möglichkeiten pro Zug gibt und die meisten Spiele nach ungefähr 80 Zügen enden. Und wenn man die Kombinatorik jetzt zu Ende führt, hat man eine 1 mit 120 Nullen. Und heute würde die Berechnung dafür 10 hoch 90 Jahre dauern, also eine 1 mit 90 Nullen. Das Universum ist aber gerade mal 13 Milliarden Jahre alt. So, das heißt, das Universum ist gar nicht alt genug, um die Berechnung, selbst wenn sie zu Beginn des Universums gestartet worden wäre, auch nur ein einziges Spiel zu berechnen. Es wird noch schlimmer, denn dieser Computer, der muss ja auch die Zwischenergebnisse irgendwo abspeichern. Oder der muss ja sämtliche Pfade abspeichern. Das Universum hat geschätzt 10 hoch 80 Teilchen, also 80 Nullen. Wenn ich jetzt also jedes Teilchen des Universums nehmen würde, um es irgendwie auf den Kopf gedreht oder nicht zu stellen, um 1 oder 0 zu kodieren oder so irgendwas. Also selbst wenn ich das könnte, hätte das Universum gar nicht genug Teilchen, um alle Pfade überhaupt abzuspeichern. Also deswegen keine Chance, dass ein Computer, so wie wir es uns heute vorstellen können, das jemals kann. Die müssen sich also auf ganz sinnvolle Teile des Suchbaums begrenzen. Und auch Deep Blue hat damit kein perfektes Schach gespielt.
Da vielleicht ganz interessant ist noch, dass dadurch, dass die Schach-Engines eben nicht den kompletten Baum berechnen können, machen die das auch teilweise gar nicht. Also die gucken sich bestimmte Teilbäume an, aber es gibt auch mittlerweile Ansätze über neuronale Netze und da hat AlphaGo, war da unglaublich guten Ansatz. Und zwar, die haben einfach 2 neuronale Netze trainiert, indem sie die gegeneinander haben spielen lassen und nach ein paar Millionen Partien waren die neuronalen Netze so gut, dass sie auch jeden Spieler hätten schlagen können. Also da lernen dann neuronale Netze von sich selber, wie sie Schach spielen sollen. Es ist ein unglaublich witziges Prinzip, weil das entspricht sozusagen der Situation, dass man 2 Leuten die Regeln von Schach erklärt und dann sagt, okay, ihr spielt jetzt einfach so oft gegeneinander, bis ihr gut seid. Das heißt, sie lernen immer von ihren eigenen Fehlern und von ihren eigenen guten Zügen. Und das können diese neuronalen Netze ziemlich gut. Aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, bei diesem Stockfish Engine ist es, glaube ich, auch eine Kombination aus beiden. Also neuronale Netze kombiniert mit Suchfaden, gerade dann beim Endspiel, wenn dann die Situation wieder überschaubar ist oder bei der Eröffnung, dass die Situation auch wieder überschaubar. Das heißt, da hat man dann wieder Situationen, wo man dann sehr genau auf diese Bäume schauen kann. Genau. Um da jetzt wieder aufs Betrügen zurückzukommen, das heißt, wir haben jetzt prinzipiell einen perfekten Berater. Den könnten wir jederzeit fragen, was ist jetzt der beste Zug, den ich machen muss in dieser gegebenen Situation. Der Computer könnte mir immer genau den stärksten oder einen Zug sagen, der so stark ist, dass er den des besten Spielers der Welt übertrifft. Oder mindestens so gut ist wie der des besten Spielers der Welt. Und wenn ich das jetzt bei jedem Zug machen würde, wäre das extrem auffällig. Das heißt, in der Regel wird nicht so betrogen, dass ich das bei jedem Zug mache. Weil dann sieht man ja sofort, Moment, der spielt ja wirklich mit der Präzision von einem Computer. Der spielt ja immer den besten Zug, den die Schach-Engine gerade vorgeschlagen hat. Super auffällig. Aber, und das ist jetzt wirklich die Krux an der ganzen Sache, es reicht schon, wenn das bei guten Schachspielern, wenn das bei einzelnen wenigen Zügen passieren würde. Da reichen tatsächlich ein oder zwei oder drei Züge pro Partie, um aus einem mittelmäßig guten Spieler, also schon 2000er Elo-Rating, ein bisschen höher, einen deutlich besseren Schachspieler machen zu können. Und das hat dann die Schachgroßmeisterin Susan Polger mal so zusammengefasst: Cheating ist ein großes Problem, also online und offline. Und unglücklicherweise glauben viele Leute, dass Cheating bedeutet, bei jedem Zug zu betrügen. Aber ein bis zwei oder drei Hinweise pro Spiel wären genug für manche, um entweder internationaler Meister oder gar Großmeister zu werden und große Turniere zu gewinnen. Und es gibt so viele Wege zu betrügen, ohne jemals erwischt zu werden. Und das ist sehr traurig.
Also zusammengefasst, rein theoretisch reicht es für mich zu betrügen, wenn ich oder irgendjemand parallel mein Spiel in einem Schachprogramm spielt und mir dann vom Computer immer den besten Zug anzeigen lässt. Und dann muss ich halt in wenigen kritischen Momenten den besten Zug wählen. Also natürlich nicht jedes Mal, sondern immer mal gewählt.
Genau. Und online ist das sogar ziemlich einfach. Ja, du musst ja nur einen zweiten Computer nebendran aufstellen, den du heimlich benutzt. Oder du hast irgendeinen Komplizen oder Komplizin im Raum, die schräg mit auf deinen Monitor guckt und das parallel irgendwo eintippt. Bei einem Turnier ist es ein bisschen schwieriger, denn da kannst du nicht auffällig viele Toilettenpausen machen und hast auch dann keine großen Computer in dieser Toilette des Turniers oder sowas, wo du nachschauen kannst. Also du bräuchtest dann jemanden, der das Spiel für dich nachspielt, aber auch dir die Info zukommen lässt in diesem kritischen Moment. Da gibt es einen Klassiker von Harpe Kerkeling, der hat das ist bestimmt 25 Jahre her oder sowas, hat er in seiner Sendung Darüber lacht die Welt mit Hilfe von der damals, ich glaube, sie war 14 Jahre alt, Elisabeth Petz, simultan mehrere Vereinsschachspieler geschlagen. Also er hatte sich verkleidet, das kann er ja sehr gut, hatte die Stimme im Ohr. Mit einer großen Perücke hat man das auch nicht gesehen, dass er da diese Sprechanlage im Ohr hatte. Und sie hat ihm eben zugeflüstert, was er tun muss. Und er hat da einfach haushoch gegen alle gewonnen. Ja, aber auf dem Turnier wirst du untersucht darauf, ob du irgendwelche Mikrofone oder sonst irgendwas am Körper trägst. Das heißt, da ist es nicht so einfach, irgendwelche elektronischen Hilfsmittel reinzuschmuggeln.
Genau. In der Praxis kann es tatsächlich aber auch so schon aussehen, dass man jetzt nicht unbedingt den Knopf im Ohr hat. Aber es könnte sein, dadurch, dass die Partien häufig live gestreamt werden, dass dann irgendjemand online zuschaut und dann die entsprechenden Stellungen eingibt und dann Hinweise gibt, die dann versteckt an den Mann gebracht werden. Also da gibt es dann so Räuberpistolen über die Sensoren im Schuh und dann gibt es dann auch noch etwas exotischere Hilfsmittel, die dann andiskutiert wurden, wie die berühmten, leider in diesem Fall relativ berühmt gewordenen Analkugeln, die dann den Menschen halt über Vibration sagen, was er in dieser Situation gerade machen soll. Und das klingt jetzt alles wirklich sehr weit hergeholt und so, als ob das, also man würde jetzt nicht denken, dass das irgendwann mal gemacht wurde. Bei einer Analkugel gibt es auch, glaube ich, tatsächlich kein Beispiel, wo das tatsächlich jemals gemacht wurde. Also zumindest nicht, wo es aufgedeckt wurde. Aber mit dem Sensor im Schuh, da gab es tatsächlich einen Fall. Und zwar mit dem sogenannten Fall von Borislav Ivanov. Bei dem ist mutmaßlich so war, dass er mit einem Sensor im Schuh betrogen hat. Und da gab es dann eine relativ große Kontroverse bei einem Turnier in Bulgarien mit einer Auseinandersetzung mit einem Großmeister, der da angetreten ist. Und liest sich ganz spannend auf jeden Fall. Den Artikel verlinken wir auch in den Shownotes. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend mal zu lesen. Also das scheint es wirklich gegeben zu haben, dass es Menschen gab, die mit Sensoren im Schuh, die ihnen eben über Vibrationen mitgeteilt haben. Ist das jetzt eine kritische Stellung? Was sollst du jetzt machen? Welchen Zug sollst du jetzt spielen? Anscheinend hat das irgendwie ganz gut funktioniert auch.
Okay, also theoretisch ist Betrug also durchaus auch in der Praxis denkbar, nicht nur online. Aber wie sieht denn da der konkrete Nachweis aus? Also wie kann ich das denn nachträglich beweisen? Ich kann ja nicht mehr hinterher auf Vibrationssensoren in Schuhen oder anderen Körperteilen untersuchen. Also das kann ich ja danach nicht mehr feststellen.
Ja, das stimmt. Das ist auch tatsächlich super schwierig. Also diese nachträgliche Entdeckung von Cheatern nur anhand der Partie, wie sie gespielt wurde. Aber da gibt es auch durchaus Möglichkeiten und die basieren tatsächlich jetzt alle auf reiner Statistik. Also ohne, dass wir das jetzt sehr konkret machen können, was da jetzt passiert, basiert das alles im Wesentlichen darauf, dass man versucht, auffälliges Verhalten zu detektieren. Und auffällig bedeutet immer, es gibt eine Abweichung von der Norm. Und das basiert alles auf Statistiken. Das heißt, ich habe einen Pool von Leuten, die ich beobachte und schaue mir dann an, wie die Menschen sich normalerweise verhalten würden und vergleiche das dann mit dem, wie die Person dann in dem Moment gespielt hat. Also chess.com nennt dann in seiner Analyse nennt dann einige Punkte. Zum Beispiel, man vergleicht die gemachten Züge mit denen einer Engine. Und dabei werden dann Öffnungen und Endspiele teils ausgespart, weil Öffnungen und Endspiele sind relativ gut verstanden. Und das wissen die ganzen Großmeister auch, wie man jetzt in einem Endspiel mit drei Bauern und einem Turm gegen einem Pferd und einem Läufer und König spielen soll. Das wissen die ziemlich gut. Also das haben die ziemlich gut ausstudiert. Deswegen spart man sowas aus. Man konzentriert sich tatsächlich dann relativ stark auf das Mittelspiel. Und es wird dann eben auch sehr stark auf kritische Züge geguckt. Das heißt, wo dann in dem Moment, wo dann zum Beispiel ein Abtausch stattfindet oder wo dann eine Position auf einmal droht zu kippen. Und auf solche Züge schaut man dann sehr genau, weil in dem Moment ist es sehr kritisch. Und wenn man da den stärksten Zug spielt, gibt das wirklich einen immensen Vorteil. Wenn man dann Hinweise hat, dann diskutiert man das auch häufig mit Analysten und starken Spielern. Da gibt es dann tatsächlich Leute, die sich darauf spezialisiert haben, zu schauen, wie spielt denn ein Computer. Und wenn die wissen, okay, so und so spielt ein Computer, dann haben die diese Muster relativ gut verstanden und versuchen das dann eben auch zu übertragen auf oder zu entdecken in einer gemachten Partie. Also das heißt, man schaut sich nicht nur die statistischen Hinweise an, sondern analysiert das nochmal in der Tiefe manuell. Und dann vergleicht man das jetzt auch nochmal mit vergangenen Performances, mit Stärken und Schwächen und schaut sich auch durchaus nochmal vergleichbare Spieler an. Das heißt, wie performen die denn? Und dann hat man so ein gewisses Gefühl darüber, wie sollte man das Ganze denn jetzt einordnen? Und dann schaut man sich dann natürlich auch nochmal so was an wie eine statistische Signifikanz dieser Ergebnisse. Also man schaut sich beispielsweise an, wie oft ein besonders guter Zug in der gegebenen kritischen Situation natürlich passiert. Das ist dann auch wieder so ein bisschen wachsweich formuliert, weil man hat halt wieder irgend so eine Erfahrung und man schaut sich jetzt die Abweichung von dieser Erfahrung an. Aber man hat halt keine wirklich harten Kriterien, sondern muss das wirklich relativ weich sich anschauen. Was man auch noch machen kann, ist, dass man zum Beispiel schaut, wie lange braucht denn ein Spieler für Züge? Je schneller er spielt, desto eher spricht das dafür, dass er die Züge gut kennt. Und wenn ich jetzt einen besonders kritischen Zug besonders schnell mache, dann kann das durchaus sehr überraschend sein. Bei diesem Ivanov gab es dann den Schachgroßmeister, der gesagt hat, Moment, der hat diesen einen Zug innerhalb von 10 Sekunden gespielt, wo er selber, der Großmeister, gesagt hat, ich hätte dafür mindestens 10 Minuten gebraucht, diesen Zug zu entdecken, dass der beste Zug in dieser Situation ist. Und dieser Ivanov spielt den halt innerhalb von 10 Sekunden. Und da hat er auch gemeint, der war sich in dem Moment gar nicht bewusst, dass das so ein kritischer Zug ist. Dem hat das halt eben die Engine gesagt oder der Cheater in dem Schuh hat das gesagt. Hier, das ist jetzt der super Zug, bitte mach den. Und dann hat er den halt einfach gedankenlos gezogen. Also man kann sich da schon eine Menge angucken.
Das Kernkonzept ist dabei dann aber immer, dass man die Züge, die der Computer vorschlägt, mit den Zügen vergleicht, die der Mensch tatsächlich gespielt hat. Und das Schach von Computern, das ist generell ein bisschen anders als das Schach von Menschen, was eben daran liegt, dass der Computer, der kann in sehr schneller Zeit viel mehr Züge im Voraus berechnen. Und durch diese Weitsicht, die der Computer eben dem Menschen voraus hat, ist es so, dass der mal einen Zug wählt, wo man im ersten Moment noch gar nicht ahnt, worauf das hinführen soll. Und erst ein paar Züge später wird das dann für den Mensch erkenntlich, ah, okay, das war die Intention dahinter und das, dafür war eben diese Weitsicht nötig. Und gerade in kritischen Situationen wird man da ganz unterschiedliche Situationen sehen, die eben Expertinnen und Experten erkennen würden. Und das ganze Prinzip, das funktioniert online ein bisschen besser als offline, weil man online meistens mit einem Zeitlimit spielt. Und wenn man mit Zeitlimit spielt, dann spielt man nicht so gut, wie wenn man als Mensch mehr Zeit zum Nachdenken hätte. Ja? Das heißt also, die Diskrepanz zwischen Mensch und Computer wird umso größer, je mehr Zeitdruck ich dem Mensch gebe, beziehungsweise je weniger Zeit ich ihm zum Nachdenken lasse. Und deswegen hat chess.com auch so einen aggregierten Strength Score entwickelt, der dann als so ein Warnsystem fungieren soll. Der liegt irgendwo zwischen 0 und 150, wobei ich jetzt gar nicht weiß, warum ausgerechnet 150. Aber er gibt eben an, wie perfekt ein Spieler oder Spielerin seine Züge wählt. Perfekt wieder jetzt in dem Sinne, wie oft die Züge mit der vorgeschlagenen besten Schachengine übereinstimmen. Und das ist dann nochmal eine andere Möglichkeit, die Spielstärke zu bewerten, als jetzt das Elo-Rating das zum Beispiel tut. Und wenn man jetzt da auffällig hohe Werte erreicht, ist das eben ein starkes Indiz, denn typischerweise haben die Menschen 90 bis 100 in diesem aggregierten Strength Score. Und wenn die jetzt plötzlich auf 120 bis 150 kommen oder sich längere Zeit in diesem Bereich aufhalten, dann ist das schon sehr auffällig.
Genau. Und auch mithilfe dieses Strength Score hat dann eben chess.com verdächtiges Verhalten von Niemands Online-Spielen gefunden. Die haben sie dann nochmal analysiert, genauer angeschaut und dann bestätigt, dass das eben Cheaten war, haben ihn dann auch drauf angesprochen und er hat es dann auch zugegeben. Also das waren, glaube ich, tatsächlich so an die 100 Partien, bei denen er dann betrogen hat. Und das ist jetzt alles online passiert. Also dadurch, dass man online das relativ gut anschauen kann, hat man das alles online gemacht. Aber dann war ja die große Frage, wie sieht es denn offline aus? Gibt es denn da auch Hinweise? Weil die Partie gegen Carlsson bei dem Sinkfield Cup, die war ja offline. Die haben ja live gegeneinander gespielt. Und da war ja natürlich auch die Frage, okay, gibt es denn da auch auffälliges Verhalten? Und dann haben sie sich eben auch die Offline-Spiele von Niemand angeschaut und geguckt, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Und das war durch die angesprochenen Punkte von Sascha eben etwas schwieriger. Aber da sind durchaus noch ein paar Dinge aufgefallen, die ja nicht so einfach zu erklären sind. Das erste ist, Niemann hat mit einem der stärksten und schnellsten Zuwächse in Stärke, Elo und Strength Score gemacht, die man in den vergangenen Jahren überhaupt beobachtet hat. Und unter anderem hat er deutlich weniger als 2 Jahre gebraucht, um von 2500er Elo auf knapp 2700 zu kommen. Und das ist insofern schon auffällig, weil Carlsson dafür beispielsweise mehr als 3 Jahre gebraucht hat. Und Carlsson ist als Weltmeister, der ist sozusagen das Nonplusultra im Schach. Das ist einer der stärksten Spieler, die es eigentlich überhaupt gab. Also das ist so mit das Maß der Dinge. Deswegen orientiert man sich da immer sehr stark an ihn. Und das ist jetzt natürlich kein Beweis für irgendwas, aber das ist schon irgendwie außergewöhnlich. Und entweder ist jetzt Niemand also einer der schnellsten lernenden Schachspieler aller Zeiten oder er hat vielleicht doch betrogen. Was jetzt vielleicht auch noch verdächtiger ist, es gab gewisse Plateaus in seinen Elo-Ratings. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, um das nochmal zu erklären. Niemand hat nicht sehr kontinuierlich an Stärke gewonnen, wie man das jetzt durchaus erwarten würde. Also man würde schon warten, dass das so immer so ein bisschen hin und her schwankt, aber so ein Mittel halt eben nach oben geht, irgend so eine, keine Ahnung, so ein logistisches Wachstum, was dann oben irgendwann abflacht, ein Plateau, weil irgendwann kommt man einfach nicht mehr weiter. Bei ihm war es aber so, dass er zwischen Januar 2016 und August 2018 knapp 300 Spielen hat, er sehr konstant Elo-Rate. Dann ist dieser um 90 Punkte gesprungen, das ist ziemlich viel. Dann blieb er einige Monate auf einem Plateau wieder, ich glaube 200 Spiele lang, und springt dann wieder hoch. Also es gab da so zwei Plateauphasen drin. Und das wirkt halt schon auch wieder seltsam, auch wieder, wenn man sich das in einem anderen Kontext nochmal anschaut. Und zwar, niemand wurde später als alle anderen Top 50 Spieler zum Großmeister. Also im Sinne von, in einem höheren Alter wurde er zum Großmeister. Er ist also in dem Sinne ein ziemlicher Spätzünder. Ein Spätzünder mit einer auffälligen Lernkurve und dann mit einem sehr starken Wachstum in Stärke. Das ist schon, wirkt komisch. Also man kann es nicht anders sagen, es wirkt einfach komisch.
Ich meinte aber auch gelesen zu haben, dass er da so ein paar Begründungen, also Corona war glaube ich eine Sache, da konnte er sich super da auf Schach konzentrieren und seine ganzen anderen Hobbys waren nicht mehr wichtig. Also ich meine, ich glaube, da gibt es schon einige Artikel, wo er sagt, was damit begründet ist. Ich finde es super spannend, dass es da tatsächlich anscheinend solche Schachdetektive und Detektivinnen gibt, die Statistik nutzen wollen, um da was aufzudecken. Aber jetzt hier nochmal zurück, gab es hier starke Hinweise auf Betrug oder wie muss man das jetzt interpretieren?
Ja, das ist jetzt die Gretchenfrage. Also es gibt starke Hinweise und wir haben in der letzten Folge, wo es ja um True Crime ging, war ja, ich fasse es jetzt mal nochmal in einem Satz zusammen, die Tatsache, dass ein seltenes Ereignis eintritt, ist kein Beweis dafür, dass dieses seltene Ereignis nicht auf natürliche Art und Weise eingetreten ist. Das heißt, der könnte tatsächlich, also niemand könnte tatsächlich so eine ganz seltsame Lernkurve haben oder ein enormes Talent, was sich spät gezeigt hat, enormen Lerneifer, vielleicht ist der Groschen erst spät gefallen, die Pandemie hat ihm geholfen. Das behauptet er ja auch von sich selbst. Und natürlich wurde das Ganze im Nachgang nochmal ganz ausführlich angeschaut, unter anderem von chess.com, wo man jetzt also diesen Fortschritt angeschaut hat. Und da ist es so, dass die Verteilungen von mehreren, wenn man da jetzt mehrere Peaks sehen würde, war das verdächtig. Aber so einen wirklich harten Beweis hat man nicht gefunden, denn am Ende sahen dann manche Verteilungen doch wieder so ähnlich aus wie bei vergleichbaren Spielerinnen und Spielern. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher, aber naja, es gibt ja Randfälle, es gibt ja seltene Ereignisse. Ne? Also wenn man im Mittel 1,80 Meter groß ist oder 1,70 Meter groß ist, dann gibt es ja auch Menschen, die nur 1,30 Meter oder 2,20 Meter groß sind. Also es gibt ja diese Randbereiche. Und weiterhin hat man jetzt auch bei dieser Analyse, ob der jetzt sehr viele von diesen 100%-Zügen gehabt hat, wie das behauptet wurde, das konnte man nicht verifizieren. Und natürlich ist da manchmal auch einfach ein Problem, dass die Methodiken, die man dazu anwendet, den Standards nicht genügen. Ja, also jetzt kommt so ein Ausnahmetalent, also wenn es eins ist, wenn er nicht betrogen hat, der eine ganz andere Charakteristik an den Tag legt und der fällt dann plötzlich aus dem Raster. Das ist aber noch kein harter Beweis für Betrug.
Also doch keine guten statistischen Hinweise. Wie sieht es denn jetzt mit der konkreten Partie gegen Carlsen aus? Die war ja der Aufhänger, auch für diesen ganzen Medientrubel, sag ich jetzt mal, und die ganzen Artikel. Wie sah es da denn aus?
Ja, die Partie war in der Tat wirklich komisch, weil niemand hat behauptet, sich auf eine Variante vorbereitet zu haben, die Carlsen vorher praktisch nie gespielt hat. Also, das ist schon seltsam, weil normalerweise bereitet man sich auf die Varianten vor, die der Gegner gespielt hat. Also bei den Partien, die schauen sich natürlich sehr genau an, wie spielt mein Gegner, was hat er in den letzten Jahren denn regelmäßig gespielt, und niemand hat gesagt, ja, ich habe mir halt zufälligerweise einen Tag oder zwei Tage vorher habe ich mir diese Variante angeguckt, genau diese Variante, und deswegen konnte ich da super drauf reagieren. Und das hat er auch gemacht, er hat perfekt drauf reagiert. Also er hat mit Schwarz gespielt und er hat auf die Öffnung von Carlsen super gut reagiert. Also das war schon super auffällig wieder. Man kann es nicht anders sagen. Was auch noch mal ein bisschen seltsam wirkt, ist, dass niemand nach diesem Vorfall im Turnier auf einmal plötzlich deutlich schlechter gespielt hat. Und um dann noch mal etwas Kontext zu geben, nach dem Rückzug Carlsens haben die, und der indirekten Unterstellung von ihm, haben die den Livestream 15 Minuten verzögert. Das heißt, die Ausstrahlung war jetzt nicht mehr exakt live, sondern 15 Minuten später. Das heißt, falls niemand einen Komplizen gehabt hätte, der den Livestream gesehen hätte, hätte der ihm nicht mehr rechtzeitig die Hinweise geben können. Und damit wollte man verhindern, wollte man diesen Betrugsmöglichkeit deutlich reduzieren. Das kann man jetzt auch alles sehr verdächtig nennen. Also ich meine, auf einmal wird das verzögert und niemand spielt auf einmal deutlich schlechter. Aber der Typ ist 19, das ist ein Jungspund. Und wenn der jetzt auf einmal einen Medienrummel bekommt, wo ihm indirekt unterstellt wird, dass er betrogen hätte, das geht nicht spurlos an ihm vorüber. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Der wird in dem Moment wahrscheinlich auch gedacht haben, scheiße, oh mein Gott, der Weltmeister sagt, ich habe betrogen, egal ob das jetzt richtig ist oder nicht, das kann für ihn das auch seine Karriere bedeuten. Und das geht nicht spurlos an einem vorbei.
Okay, dann zurück zu den mathematischen Schachdetektiven. Was bleibt denn dann?
Naja, nichts Genaues. Also man kann, online konnte man ihm einige Betrügereien nachweisen, aber offline eben nicht. Es gibt viele seltene Ereignisse, die sich um ihn herumtummeln oder viele große Zufälle. Und natürlich wird auch irgendwann die Menge an Zufälle, auch wenn man jeden Einzelnen relativieren und kleinreden kann und sagen kann, ja, das kommt schon mal vor, kann man das alles in Relation setzen und sagen, na, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das so passiert ist, auf natürlichem Weg, wie es passiert ist. Aber wie in der True-Crime-Folge. Wann darf man jemandem schuldig sprechen? Also wie hoch darf die Schuldwahrscheinlichkeit sein, aufgrund von statistischen Argumenten, dass man ihn oder sie schuldig spricht? Und das Problem haben wir hier genauso. Das ist egal, ob wir jetzt von 99,99% Fingerabdrücken sprechen oder von diesen enorm vielen Zufällen. Und Esther, du hast zu Beginn das Damen-Gambit und die Schachnovelle angesprochen. Und ich vermute, dass wir die Wahrheit erst in 10 Jahren erfahren, wenn er dann persönlich in einer Netflix-Doku gesteht, was damals passiert ist.
Ich bin gespannt, wie er besetzt wird.
Ja, sehr gut. Aber der Fall zeigt auch durchaus, dass es statistische Tools gibt, mit denen man, mit denen man Betrügereien detektieren kann, indem diese statistischen Tools eben einfach als Warnsysteme fungieren. Das heißt, sie schlagen halt an, wenn irgendwas besonders Auffälliges passiert, aber sie können auch durchaus Vorwürfe entkräften, indem man halt sagt, ja gut, du hast ihm jetzt vorgeworfen, er hat betrogen, aber schau dir an, er spielt so, wie man es von ihm erwarten konnte. Bisschen besser, aber nicht außergewöhnlich besser. Deswegen, also die Statistik kann ja tatsächlich einiges bewirken, aber sie ist halt leider jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss oder kann jetzt nicht die absolute Wahrheit herausfinden. Dafür wird man noch andere oder würde man noch andere Hinweise brauchen. Also wenn man bei niemand irgendwann ein Handy im Schuh findet, das wäre schon ein deutlich besserer Hinweis darauf.
Und das ist auch die harmlosere Variante der Vibrations gewesen. Also wieder nicht ganz schachmatt für die Statistik, aber vielleicht hat sich für den einen oder anderen ein neuer Berufsweg aufgetan. Mathematischer Schachdetektiv, was auch immer. Ich möchte damit schließen. Wir hören uns wahrscheinlich nicht mehr für Weihnachten. Deswegen empfehle ich euch heute, oder wir empfehlen euch, unsere Weihnachtsfolge vom letzten Jahr nochmal. Und zwar hatten wir uns da mit einer perfekten Weihnacht beschäftigt, beziehungsweise der Weihnachtsformel und auch damit, wie oft es denn wirklich an Weihnachten schneit und war früher wirklich mehr weiße Weihnacht. Gilt mit Sicherheit auch für dieses Jahr, all das, was wir da statistisch erzählt haben. Deswegen werden wir euch natürlich den Link auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und auch in der Adventszeit gilt natürlich, ihr dürft uns Statistiken und Zahlenkuriositäten schicken zu allen möglichen Themen, die ihr in den Medien entdeckt habt. Von mir aus auch gerne Netflix oder wo auch immer. Und überraschendes, rätselhaftes dann mit uns zu diskutieren. Im besten Fall sorgen wir dann als statistische Mathe-Detektive für mehr Klarheit. Und außerdem gibt natürlich auch, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da, teilt uns, abonniert uns. Und danke fürs Zuhören. Danke euch beiden für das schöne Gespräch. Und tschüss, auf Wiedersehen und eine schöne Weihnachtszeit.